Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, dem KN-Podcast zu den Kieler Störchen, der ersten Folge nach der relativ kurzen Sommerpause. Trotzdem wollen wir jetzt endlich wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und anders als die KSV gehen wir unverändert in die neue Saison, ohne Transfer. Opa ist immer noch da. Holstein-Experte Andreas Geil, ich grüße dich.
Ja, moin Niklas. Ich bin auch in der Saisonvorbereitung. 70% ungefähr habe ich schon drauf.
Ja, sehr gut.
Der Rest muss natürlich kommen. Und das ist ja auch nicht mit dem ersten Spieltag getan.
Das ist richtig. Ja, und man muss dazu sagen, du hattest ja eine Klausel im Vertrag. Also bei 20 Einsätzen hat sich ja dein Vertrag automatisch um eine Saison verlängert.
Richtig.
Deshalb war das schon vorher klar. Wir haben es nur nicht kommuniziert, man das so macht.
Ja, war ein bisschen blöd. Dadurch hat natürlich das Telefon nicht gestanden und so Transfergespräche oder so. Ich habe aber dann nachher alles geblockt und war ja klar.
Alle Podcasts wollten Opa.
Ja, genau.
Rasenfunk, alles. Kicker meets the Zone.
So sieht's aus. Und wer auch immer.
Wir konnten ihn halten.
Ja.
Wir konnten ihn halten, den Kollegen Geidel. Ja, sehr schön. Wir haben Mitte Juli. Wir haben noch anderthalb Wochen bis zum ersten Zweitligaspiel. Holstein ist gerade zurückgekehrt aus dem Trainingslager in Ötz in Österreich, Tirol genauer gesagt. Und da kann man, glaube ich, jetzt schon ein bisschen was einschätzen vielleicht, eine Richtung vielleicht erkennen. Basierend auf erstmal Zahlen und Fakten, würde ich sagen. Wir müssen ja mal angucken, was da im Sommer so passiert ist. Wir haben in der vergangenen Saison ja häufig drüber gesprochen, dass da ein großer Umbruch ansteht. Nun haben wir ihn wirklich da. In Zahlen 13 echte Abgänge, will ich mal sagen. Namentlich Rehse, Wahl, Mühling, Bartels, Teska, Lorenz, Kirkesko, Ignowski, Korb, Benger, Himmelmann, Otschi Vried, verliehen an den VfL Osnabrück und Amo Aslan, der ausgeliehen war an Dresden und jetzt nach Magdeburg gewechselt ist. Dazu die beiden Leihenden von Tim Schreiber und Marvin Obus und Noah Awugu, der im Profikader stand, aber ja mehr im Dunstkreis der U23 verortet war.
Benger
habe ich auch erwähnt, genau, SC Verl, der jetzt mit ganz schön Kieler Vergangenheit daherkommt,
ja, genau.
Muss man sagen. Patrick Hammerbauer unter anderem noch da. Habe gerade vergessen, da war auf jeden Fall noch jemand. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, schlecht vorbereitet wie immer.
Ja, doch. Ja, aber die Ausleihen-Transfers, die Verl mit Kiel aus Kiel getätigt hat, waren wir beide Seiten immer jeweils oder fast immer eine Win-Win-Situation am Ende.
Ja.
Das ist schon erstaunlich irgendwo.
Ja, das stimmt. Philipp Sander, der Spielpraxis gesammelt hat unter anderem.
Mhm.
Ganz genau. Scheinen sich ja sowieso bei Holstein so ein paar bilaterale Transferlieblinge zu entwickeln. Ne? Also Köln gehört auf jeden Fall dazu, der BVB gehört auch dazu. Denn da ist zu dieser Saison auf Leihbasis auch wieder ein Dortmunder nach Kiel gekommen, nämlich Tom Rothe.
Mhm.
Nachwuchs Linksverteidiger sozusagen, wobei er ja auch schon Bundesliga und sogar auch schon Champions League gespielt hat. Also
18 Jahre jung, ne?
Genau, so sieht's aus. Einer von 9 externen Zugängen, wie man immer so schön sagt. Zusammen mit Karl Johansson, Nikolai Remberg, Chance, Simakala, Marco Ivesic, Lasse Rosenbohm, Aurel Wackpe, Marcel Engelhardt und Schutto Machino.
Unsere Forderung ist erhört worden.
So sieht es aus. So sieht es aus. Er ist endlich da. Hinzu kommen 2 Leihrückkehrer mit Joshua Mees und Nico Carrera und mit Niklas Niehoff und Colin Kleine-Bekel, der ja auch aus Dortmund gekommen ist. 2 in den Profi-Liga-Kader aufgerückte. Also einiges passiert in der Zwischenzeit. Im Moment sind 28 Spieler, davon 3 Torhüter im Kader. gut möglich, dass da noch was passiert. Sportchef Uwe Stöver sagt, vor allen Dingen im Falle Nico Carrera und Lukas Wolf kann da in Sachen Leihe vielleicht noch was passieren auf der Abgangsseite. Und Zugänge muss man mal gucken. Wahrscheinlich wird man da die ersten beiden Spieltage bis zur Pokalrunde abwarten. Dann sind ja auch die Bundesligisten voll im Saft dann zur ersten Pokalrunde. Und vielleicht ergibt sich da nochmal die eine oder andere Leihmöglichkeit.
Das könnte ein Denkansatz sein.
So sieht's aus. Noch ein paar Fakten mehr. Dann haben wir es auch alles. Dann reden wir auch nicht mehr drüber. 6 Legionäre, genau wie letztes Jahr. Durchschnittsmarktwert von 677.000 Euro. Das bedeutet Platz 8 in der Liga. Aktuell, die Kader stehen ja noch nicht so zu 100%. Und das Durchschnittsalter 24,6 im Vergleich zum letzten Jahr 27,1. Das wäre ein Sprung vom drittältesten zum fünftjüngsten Kader. Aber es ist nur die halbe Wahrheit.
Naja, die halbe Wahrheit will ich nicht sagen, aber es gibt dann natürlich auch andere Berechnungsgrundlagen, wie zum Beispiel das Fachblatt Kicker. Die berechnen das Durchschnittsalter nämlich tagesgenau. Und danach wäre Holstein in der vergangenen Saison beim Altersdurchschnitt von 26,5 Jahren gewesen und jetzt bei 25,1. Das wäre dann 1,4 Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne, Unterschied.
Anstatt aber, zweieinhalb nach der Ganzjahresberechnung.
Aber ganz ehrlich, also das ist, also ich würde mal sagen, die Mischung zwischen jungen Wilden und gestandenen Spielern, die ist interessant. Und ob da jetzt einer 18 oder 19 ist oder ob da zwischen den beiden 20-Jährigen 200 Tage Unterschied liegen beim Geburtsdatum, das ist, glaube ich, dann letztendlich auf dem Feld auch eher nicht so repräsentativ. Also oder wird sich nicht so auswirken. Ich finde diese Mischung sehr, sehr reizvoll irgendwo. Da hatte man letztes Jahr oder in den letzten beiden Spielzeiten schon eher manchmal das Gefühl, dass das Pendel irgendwie zu sehr in Richtung Routine ausschlägt, weil es eine zusammengewachsene Einheit gewesen ist, aus der viele Spieler Erfolge hatten. Ich will nicht wieder an 2021 erinnern, aber da waren ja doch viele Spieler und das wirkte ja tatsächlich so, als wenn das ein bisschen ausgereizt ist, dieses Projekt. Und das ist jetzt eine neue Mission mit vielen Fragezeichen, die damit natürlich naturgemäß verbunden sind, aber auch mit vielen. Also es weckt die Fantasie, sagen wir so.
Genau, das ist das, weg von den nackten Zahlen sozusagen. Das Gefühl, was sich so einstellt durch die Neuzugänge, durch die Zusammenstellung, ist also meins zumindest in dieser Beziehung sehr Positives, was durchaus Vorfreude weckt.
Ja, genau. Und scheint ja auch in der Öffentlichkeit so, was man hört, wenn man sich mit Leuten unterhält, Shuto Machino ist eben in aller Munde, ne? Also ich sag mal so, das ist bestimmt ein guter Stürmer, ne? Aber also extreme Wunderdinge wäre ich vorsichtig jetzt gleich von Anfang an zu erwarten, aber die rieselose Offensive, so hat zumindest der Trainer Marcel Rapp gesagt, ist in der Qualität nicht schlechter geworden, ne, als im Vergleich zum Vorjahr. Und dazu trägt Chuto Machino natürlich erstmal mit der großen Erwartungshaltung, die auch mit ihm verbunden ist, seinen Teil dazu bei. Und man darf ja auch optimistisch sein, dass das dann auch funktionieren wird. Er hängt natürlich genauso wie alle anderen am Kabel, dass die gesamte Mannschaft funktioniert irgendwo. Wenn er alleine kann das nicht reißen, ne? Also das ist auch mal ganz klar. Wie gesagt, das sind viele Fragezeichen, aber auch viele positive Vorzeichen.
Wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, wie diese Mannschaft zusammenwächst. Da sind die Stimmen dazu ja sehr positiv, jetzt vor allen Dingen auch nach dem Trainingslager. Aber natürlich spielen da auch Dinge wie Sprachkenntnisse eine Rolle. Mhm. Also das betrifft ja nicht nur Machino, sondern Carl Johansson zum Beispiel auch, der aber sehr gut Englisch spricht. Mhm. Was ist beim Machino auch ja eher gebrochen sozusagen. Gleiches gilt auch für Marco Ivesic, der auch da sprachlich noch eine Barriere zu überwinden hat. da muss man da mal sehen, ne, wie das mit schnellen Kommandos in Drucksituationen genau. und so dann funktioniert. Da kann natürlich auch mal der ein oder andere Reibungsverlust sein, auch wenn es jetzt natürlich keine Legionärstruppe ist.
Das muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja, könnte sonst leicht der Verdacht aufkommen, dass man in aller Herren Länder irgendwie mit so einem Schlepptau unterwegs gewesen ist und gesagt hat, wir machen das so eng, dass wir so viel Geld haben wir auch nicht und wer sich da drin verfängt, irgendwie, den nehmen wir. Also so ist es ja auch nicht. Ich glaube schon, dass sie bei den getätigten Transfers die Holstein-Offiziellen da schon lange am Ball waren und das schon einigermaßen genau eruiert haben, wie das funktionieren könnte. Und auch was die Kommunikationsprobleme anbelangt auf dem Feld, da gebe ich dir recht. Trainer Marcel Rapp sagt, in seiner Zeit als Jugendcoach in Hoffenheim hat er eine halbe Weltauswahl zusammen gehabt mit 18 verschiedenen Sprachen halbwegs irgendwo und das ist natürlich überzogen jetzt, aber mit das ist Multikulti und das ist Profifußball und ich glaube da, was auch in kein Online, kein Print schon drin stand über Shooting-Maschino, dass er vorne links, rechts und hinten sagen kann, das sind ja erstmal die wichtigsten Dinge und das lernt glaube ich jeder relativ zügig irgendwo.
Das stimmt. Und es war dann doch, fand ich, erfrischend, positiv, überraschend vielleicht, dass er gleich schon seine ersten Worte auf Deutsch verloren hat und da offensichtlich sehr, sehr bestrebt ist, das schnell zu lernen und auch sich schnell einprägen kann, gewisse Worte. Also insofern doch. Und er macht wirklich einfach einen sehr positiven Eindruck, ne? Sehr freundlichen, aufgeweckten Eindruck. Also scheint ein cooler Typ zu sein.
Ja, und die Nummer da, die mit seinem Landsmann Fujiwara, Entschuldigung, habe ich jetzt auch nicht ganz.
Sie sagen einfach Massa.
Genau, Massa, der für die U23 auf Torjagd gehen soll. Das ist natürlich auch ein schlauer Schachzug und wird sicherlich bei der Eingewöhnung von Shuto Machino dann auch helfen. Und wir haben ja gesehen, alle auf Fotos und so weiter, der Reiskocher ist auch dabei, also von daher kann nicht viel schief gehen, was das Frühstück anbelangt und ich glaube, die Holstein-Offiziellen haben sich da schon viele Gedanken gemacht und werden die Integration auch gerade beim erstmals von seinem asiatischen Heimatkontinent einen Abflug machenden Torjäger so gut wie eben möglich versuchen zu integrieren. Und er steht natürlich auch dafür, die haben ja auch eine Ablöse für ihn bezahlt, die Höhe ist ja noch nicht so ganz bekannt, also irgendwas munkelt man zwischen 700.000, 800.000 vielleicht sind es auch nur 600.000, ich weiß es wirklich nicht, aber in der Größenordnung dürfte sich das wohl abgespielt haben. Zeigt natürlich auch noch eine andere Komponente dieses Kaders, weil es könnte nämlich sein, im Erfolgsfall, dass das auch Spieler sind, die man dann auch wieder gewinnbringend veräußern kann. Das heißt, man würde eventuell im guten Fall, wie gesagt, wieder eine positive Transferbilanz erzielen. Das ist in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, ja nicht der Fall. Man musste investieren.
Ja.
Das ist ja klar bei so einem großen Umbruch. Und du musst ja auch in etwa zumindest in der Theorie die Qualität von Hauke Wahl, Finn Bartels und natürlich auch gerade von Fabian Reese musst du ja zumindest versuchen zu kompensieren durch neue Spielideen und auch durch neue Spieler. Und dazu braucht es halt Geld. Und wie mir der Holstein-Finanzminister Wolfgang Schmenke ja schon vor ein paar Wochen erzählt hat, ist der Etat ja leicht erhöht worden auf etwas über 2 Millionen oder gut 2 Millionen Euro. Ob diese Zahlen jetzt en Detail noch alle aktuell sind, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist die Etat-Erhöhung, die steht mal fest nach dieser Äußerung.
Um 2 Millionen Euro, ne? Nicht auf 2 Millionen.
Ja,
2 Millionen Etat wäre ein bisschen wenig.
12 meine ich
12.
Auch. 12.
12. Um das nochmal klarzustellen.
12 Millionen. Und dann auch nicht um 2 Millionen Euro erhöht.
Dann ist ein bisschen.
Sondern leichte Erhöhung.
Ein bisschen weniger, ja.
Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall ist also kein Abfall, sondern ein Etatanstieg. Und das ist natürlich auch dringend erforderlich, um in diesem immer komplizierter werdenden in der komplizierter werdenden Gemengelage zweite Liga sich behaupten zu können. Und behaupten zu können bedeutet nichts anderes, als dass man in etwa wieder die Platzierung der Vorsaison erreicht, Platz 8, vielleicht wird es Platz 7, vielleicht wird es Platz 6, vielleicht wird es auch noch besser, aber der erste Blick geht natürlich in die andere Richtung und wenn man da nicht aufpasst, rutscht man nämlich, das haben ja die prominenten Beispiele der vergangenen Saison erst zuletzt wieder gezeigt, rutscht man ganz schnell in Tabellenregionen, die man tunlichst meiden sollte. Mhm. Also... Mhm.
Gleichzeitig ist natürlich auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, eine gewisse Ambition in Richtung oberes Drittel, sage ich jetzt mal. Man muss ja nicht direkt sagen, man will jetzt aufsteigen oder das direkt sich als Ziel nehmen. Ich glaube, das ist ganz klug, sich so Zwischenziele zu setzen, haben wir ja auch gesagt. Aber trotzdem ist so eine gewisse Ambition ja vor allen Dingen auch für die Köpfe wichtig, also für die Köpfe der Spieler, die dann da sind, für die Köpfe der Fans, die natürlich auch irgendwie was haben wollen und was sehen wollen, absolut richtig. Und ja auch in Sachen Neuzugängen. Also ich glaube, ein Shuto Machino oder ein Kai Johansson holst du jetzt hier nicht unbedingt her, indem du sagst, wir gucken mal und Platz 12 und Hauptsache sicher und so. Also da muss schon so ein bisschen eine gewisse Blickrichtung nach oben irgendwie da sein, ne?
Das würde ich auch unterschreiben, was du da sagst. Und es ist natürlich auch vollkommen richtig, was Uwe Stöver, der Sportchef, erzählt hat, dass du auch eben schon zitiert, immer kleine Zwischenziele setzen. Aber wir dürfen sicher sein, dass das, was offiziell verkündet wird, nicht zwangsläufig mit dem einhergeht, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird, ne? Und da bin ich schon bei dir. Also man darf schon etwas mutig sein und ein bisschen ambitionierter, wie du es formuliert hast, die Sache angehen. Ob es dann nachher zum Erfolg führt, das Waldemar Hugo, ne? Aber,
ja, und ich finde, man darf ja Ziele auch verfehlen. Ja, also wenn man jetzt das Ziel ausgibt, man möchte oben mitspielen und am Ende wird es Platz 9 oder 10, man hat nicht oben mitgespielt, dann ist das ja ein noch verhältnismäßig angenehmes Verfehlen der Ziele.
So ist es.
Wenn man mal in der letzten Saison in Richtung Bielefeld guckt, wie man nämlich auch krachend mit allem Cheat drum und dran seine Ziele verfehlen kann. Ne? Also das finde ich immer, ist manchmal auch so dieses Sportler-Sprech, so man sagt das dann lieber nicht, weil dann kann einen hinterher keiner drauf festnageln und so. Man kann auch einfach sagen, wir unser Ziel ist, irgendwie oben mit dabei zu sein. So, und wenn man das dann nicht ganz schafft, dann sagt man halt, ja, haben wir nicht geschafft. Wir haben uns das aber als Ziel gesetzt, weil irgendwie musst du ja rangehen und dann irgendwas musst du dich ja orientieren. Und dann ist es halt mal nicht so gekommen. Also das finde ich immer ein bisschen...
Ja, ist die Furcht vor der medialen Welle, ne? Die dann über einen schwappt oder sowas. Aber ich bin da bei dir. Nur das werden wir hier auch nicht erleben irgendwo. Also eine sorgenfreie Saison ist das Minimalziel, würde ich jedenfalls, wenn ich so an der Stelle wäre, das äußern zu dürfen irgendwo oder zu müssen. Minimalziel ist sorgenfreie Saison. Das heißt also irgendwas zwischen Platz 1 und 10 sozusagen, dauerhaft, konstant, ohne richtig mal unten rein zu rutschen. Und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Und das ist das, ist auch die Beschreibung des Holstein-Kaders zum jetzigen Zeitpunkt. Ne?
Ja. Ja.
Also wenn ich jetzt St. Pauli als Gegenstück nehme irgendwo, ne? Also ohne dass wir da jetzt vorgreifen wollen irgendwie, aber die haben eine Saisonvorbereitung gespielt und dann in Erinnerung noch die zweite Halbserie von denen, eine Saisonvorbereitung, ich weiß nicht wie viele Spiele, aber ausnahmslos Siege. Und
teilweise zwei Spiele an einem Tag.
Also ja, also da ist dann vielleicht mit einer relativ eingespielten Mannschaft und punktuell nach verstärkten Mannschaft, da ist man vielleicht auch dann, sag ich mal, gegenüber der Öffentlichkeit ein bisschen mehr unter Druck, auch ein bisschen offensiver, die ganze Sache auch verbal anzugehen. Das sehe ich bei Holstein keine Notwendigkeit, aber auch keine Notwendigkeit, mögliche Wünsche, Visionen auch zu verbalisieren.
So sieht's aus. Und durchaus, wir haben drüber gesprochen, regt die Fantasie an, macht Vorfreude. Also wenn man sich diesen Kader dann jetzt mal anguckt, was mit dem auch rein personell und taktisch auf dem Papier erstmal möglich ist, ist ja auch nicht so ganz verkehrt, ne? Also wir haben durchaus die Hoffnung, wenn man sich einfach mal die Namen anguckt und auch so die ersten Eindrücke jetzt, dass da durchaus an den entscheidenden und richtigen Stellschrauben gedreht worden ist, ne? Das ist zum einen und ganz zuvorderst wahrscheinlich die Defensivstärke, im Defensiv-Zweikampf in der Arbeit gegen den Ball. Und wenn du dann so jemanden wie Johansson zum Beispiel holst, der von sich selbst sagt, er hat total Bock, einfach Bälle zu jagen und zu verteidigen und ja aus dieser von uns auch schon angesprochenen skandinavischen Schule kommt, dann ist da ganz offensichtlich eine Notwendigkeit adressiert worden. Und gleiches gilt ja dann auf der Offensive, da muss man natürlich mal gucken, jemand wie Fabian Rehse in der Form, die er hier gezeigt hat, ist so dann natürlich 1:1 nicht zu ersetzen. Aber auch da ist Potenzial durchaus da. Und es könnte ja, das hört man ja immer wieder auf der Außenposition, sogar eventuell, wenn sich was ergibt, noch mehr passieren. Aber auch da, wenn jetzt Benedikt Pichler beispielsweise, ist ja auch fast ein Neuzugang, muss man sagen, aus den Erfahrungen der Rückrunde, der fit ist. Dann hast du Mancino mit zwei Stürmer, hast jemanden wie Skripski, der irgendwie alles da zwischen den Räumen spielen kann, hast mit Simakala einen sehr schnellen, möglicherweise Vorlagengeber für diese Sturmspitzen.
Also für mich ist das Offensivspiel, wenn wir da mal beginnen sollen, ist das, wenn alle die eben von dir vier genannten, das Quartett, wenn das gesund, fit ist und ambitioniert auftritt, ist die Offensive unausrechenbarer als in der vergangenen Saison, trotz des Abgangs von Fabian Rehse. Und das ist da überhaupt keine Herunterstufung seiner Qualität, ganz im Gegenteil. Aber man kann sich vorstellen, beispielsweise, Trainer sagt, also Grundordnungen sind für ihn jetzt auch da, aber jetzt nicht, dass man sich daran festketten muss oder irgend sowas.
Irgendwas muss man dem Fernsehen ja geben, dass
ja,
das
ja, genau,
einblenden
genau.
Kann.
Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Grundordnung, ist ja klar, die Leitplanken, in denen sich Hoops, in denen sich die Spieler da bewegen und so weiter und so weiter. Da könnte man sich zum Beispiel ein 4-2-2-2-System vorstellen. Das soll heißen, eine Viererkette hinten drin mit auf der rechten Seite vielleicht einem etwas defensiver orientierten rechten Verteidiger links. Mutmaßlich im Moment Tom Rothe, der 18-jährige Dortmunder, wir haben ihn erwähnt am Anfang, als etwas offensiver ausgerichteter Linksverteidiger, quasi fast ein Schienenspieler. Das, sag ich mal, geht ja dann mit Ball fast schon zu einer Dreierkette dann. Und dann zwei Sechsern, wer auch immer das sein mag. Philipp Sander scheint da mal gesetzt zu sein.
Absolut,
auf der Position. Und ob das dann der serbische Nationalspieler Marko Ivicic ist oder vielleicht doch unser Rambo aus dem Münsterland, Nikola Remberg. Ne, das wird sich dann noch zeigen zu Saisonbeginn bei der ersten Startaufstellung. Und davor dann auf offensiven Halbposition Steven Skripski und Chance Simakala. Das ist ja schon mal sehr interessant, ne? Ich weiß nicht, was das für ein geometrisches Teil ist, also zwei Sechser so kompakt dann nebeneinander so und dann auf, so verschoben auf halb so, die beiden eben genannten und vorne drin die beiden Spitzen Mancino und Pichler, die natürlich dann immer schön nach außen ausbrechen können oder mit Steckpass schön durch die Mitte. Also das ist schon, alle müssen viel laufen, alle müssen gierig sein auf dem Ball, alle müssen noch gieriger sein bei der Arbeit gegen den Ball, wenn der Ballverlust kommt. Das Ganze aus einer etwas tieferen Grundstellung heraus, die 61 Gegentore der vergangenen Saison lassen grüßen, sind in der Analyse dann auch, haben den, in der Analyse dann den Fokus auch von Marcel Rapp auf die etwas defensivere Grundeinstellung gerichtet. Aber was ich dann auch interessant finde, ist, was Marcel Rapp gesagt hat, ist, dass es muss nicht unbedingt mehr Ballbesitz plus um jeden Preis sein als Detail auf dem Weg zum Erfolg. Das schnelle Umschaltspiel könnte da vieles ersetzen, was vielleicht in der vergangenen Saison ab und zu viel an Ballkontrolle ohne Raumgewinn gewesen ist. Das ist auch eine interessante Komponente, die man beobachten muss, ob der Kader in der Lage ist, das umzusetzen. Das wiederum, wenn das so umgesetzt werden kann, hätte großen, würde sich dann der zweiten Liga, einem erfolgsversprechenden Weg in dieser zweiten Liga, sehr annähern, weil fast alle Mannschaften, die aufgestiegen sind, gibt natürlich die ein oder andere Überfliegerausnahme, aber nehmen wir jetzt Darmstadt und Heidenheim, orientieren sich eigentlich oder haben sich an diesem Prinzip orientiert. Und da sind wir doch mal gespannt.
Da sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir ja schon quasi unsere Aufstellung oder eine mögliche Aufstellung fast schon genannt.
Naja, es gibt also natürlich auch die andere Variante, dass du mit der Dreierkette hinten spielst, immer mit mutmaßlich Johansson als großer Deckungschef oder sowas, dann könntest du natürlich, ob dann für das Quartett vorne für alle vier zeitgleich Platz ist, das sehe ich im Moment da noch nicht so. Aber da bieten sich dann andere Möglichkeiten. Jonas Sterner beispielsweise, als Schienenspieler rechts derzeit. Nicola Remberg, auch schon erwähnt, kann dann auch noch irgendwo da zusätzlich eingebaut werden. Also ist schon spannend.
Absolut.
Ich tippe mal, und das wird dann hundertprozentig nicht stimmen, dass es dieses 4-2-2-2 ist am Anfang.
Dann habe ich mich ein bisschen verliebt. Und da denken wir uns, oder ihr da draußen vielleicht, denkt euch nochmal einen Begriff dafür aus, für diese Formation mit 4-Viererkette, 2-6er, eng davor, dann 2 Außenspieler, dann...
Es gibt ein geometrisches Teil. Ja. Es gibt ein geometrisches, so 2, so. Zack, 2 Spitzen und wieder zurück und wieder 2 nebeneinander. Ich weiß aber nicht, wie das heißt.
Das finden wir noch raus.
Ja, das müssen wir nochmal rausfinden.
Spezielle auf Opa-Spezial.
Ja, genau.
Opa-Spezial mit Rechtsverteidigerposition, das müssen wir auch noch sagen. Wir haben ja eine Verletzung von Timo Becker,
ja,
der den Saisonstart definitiv verpassen wird. Mhm. Syndesmose ist betroffen, also dieses kleine Bändchen zwischen Schien- und Wadenbein im Sprunggelenk.
Gab's früher nicht.
Das ist nur so eine neumodische Erfindung.
Genau. Die Adduktoren, so ein Scheiß.
Ja.
Leistenzerrung, ja, fertig.
Siehst du, Sprunggelenk. Also, der Bäcker hat Sprunggelenk.
Genau, der Bäcker hat Sprunggelenk.
Knöchel. Deswegen da, Jonas Sterner hast du angesprochen, wäre vielleicht jemand. Ansonsten, wenn es ein bisschen defensiver sein soll, weil es vielleicht auch durch Tom Rothe auf links, der einen großen Offensivdrang hat, vielleicht so ein bisschen asymmetrisch wird mit Ball, so eine Art Dreierkette, wäre dann vielleicht Marvin Schulz jemand, der das übernehmen könnte.
Mhm.
Ne? Dann in der Innenverteidigung gehen wir davon aus, dass Kai Johansson der Abwehrchef sein wird. Und sein Nebenmann, da gibt es ja auch durchaus dann Optionen.
Sehr interessant. Im ersten Moment würde man natürlich reflexartig da an Marco Gomenda denken. Linksfuß, die sind ja rar gesät, auch gerade in der Holstein-Mannschaft jetzt wieder. Aber nun hat sich ja offenkundig irgendwie der 20-jährige Colin Kleine-Bekel ein bisschen nach vorne geschoben. Und so ist da also auch offensichtlich ein wunderbarer Konkurrenzkampf auf der Position des linken Innenverteidigers, egal ob in der Dreierkette oder in der Viererkette. Und Stand heute würde ich nicht ausschließen, dass kleine Bekel in Braunschweig in der Startelf steht.
Ja.
Also das ist schon gut. Dann hättest du natürlich auch Marco Gomenda möglicherweise noch als zusätzlichen Backup als linken Verteidiger, wenn du etwas defensiver auftreten möchtest. Mhm. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Das stimmt. Wir haben noch ein paar arrivierte Kräfte sozusagen, die ja da auch gerne ihren Hut in den Ring schmeißen würden. Ich erinnere da an Patrick Erras, der für die 6 Kandidat ist, ne, für den Porat. Dann auch für eine Halbposition im Mittelfeld womöglich. Louis Holtby auch als mentaler Leader. Dann Fiete Arp, der offensichtlich jetzt nochmal seine letzte Chance vielleicht nutzen möchte, mental auch viel gearbeitet hat, da sehr selbstkritisch uns gegenüber gesagt hat, dass er da auch nicht alles richtig gemacht hat. Wenn man sich unter 5 Trainern nicht durchsetzen kann, dann liegt es nicht immer an anderen Leuten unbedingt. Also der scheint da wirklich nochmal angreifen zu wollen. Also
soll sich mal nicht so unter Druck setzen. Ist jetzt zwar Hobbypsychologie, was man hier betreibt am Mikro, aber wäre so ein Ratschlag irgendwie. Einfach selber versuchen, ein bisschen Druck von sich zu nehmen, wenn das in irgendeiner Form möglich ist. Er kann ja das Talent nicht, das ist ja nicht irgendwie weggeflogen ins Weltall oder irgend sowas, sondern das ist vielleicht etwas verschüttet irgendwie oder nicht mehr sichtbar im Moment und das kommt also ohne sich selbst so großen Druck zu machen, sicherlich leichter wieder zum Vorschein, als wenn er jetzt auf Krawall irgendwie versucht, irgendwie Bäume auszureißen. Das hat eigentlich in den seltensten Fällen funktioniert.
Das stimmt.
Und das wünschen wir ihm auch.
Absolut. Na? Absolut. Dann im Tor sieht es im Moment so aus, als sei Thomas Dehne da auf dem Weg zur Nummer 1, aber auch das war Ende letzter Saison schon so. Timon Weiner ist da offensichtlich nicht weit weg.
Mhm.
Auch da gibt es Konkurrenzkampf. Weiner durfte ja in Hannover dann zum Saisonabschluss das erste Mal ran.
Mhm.
Also da scheint einiges in Bewegung und durchaus in den nächsten anderthalb Wochen noch einiges möglich. Und ja auch darüber hinaus dann vielleicht, ne? Also das ist ja nicht die erste Startelf der Saison dann in Stein gemeißelt.
Nee, bei Torwart ist es ja meistens so, dass es dann doch paar Spiele so geht oder so, wenn dann nicht wundersame Dinge passieren.
Wobei da ja vielleicht auch davon ausgehen kann, dass dann Thomas Dehne zum Beispiel in der Liga spielt und Timon Weiner darf dann in Gütersloh beispielsweise im Pokal ran.
Mhm. ist natürlich dann, wäre natürlich dieser Fall, wäre natürlich für Timon Weiner wahrscheinlich nicht der, der glückselig machende, aber wenn es so kommt, es gibt dann, ich sage, in der Saison passieren viele Dinge. Und da sollte man auch da dann nicht die Flinte zu früh ins Korn werfen. Mental betrachtet wird er aber auch nicht machen. Also das sind Profis und da muss man, da muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Das ist dann halt so, wie es ist oder sowas. Ne? Und die Namen, die du alle aufgezählt hast, du kannst auch vorne als im Sturm noch unseren Iceman Fridtjonsson erwähnen. Ja. Ich sag mal, das ist jetzt kein Weltniveau, was er hier in Kiel erreicht hat. Aber wenn du jetzt gegen tiefer stehende Gegner beispielsweise über Kombinationen oder so nicht zum Erfolg bekommen bist, dann hast du immer noch eine Kante mit 1,96 oder wie groß er ist, die du dann auch mal reinschmeißen kannst, um mit der Brechstange das zu probieren. Also ich sage, der Kader bietet viele Variationsmöglichkeiten. Es ist sehr, sehr spannend.
Ja, und es ist ja auch immer dann Frage der Entwicklung einfach, ne? Also du hast zum Beispiel mit Lasse Rosenboom und auch Wagner, hast du auch zwei sehr talentierte in Bundesliga Nachwuchsleistungszentren ausgebildete junge Spieler, also Rosenboom, ehemaliger U20-Nationalspieler etwa, den hast du da noch da irgendwie, Niklas Niehoff als Flügel-Backup vielleicht, der auch dann mal seine Luft schnuppern kann, wenn es sich ergibt. Also da sind schon noch eine ganze Menge Spieler auch da. Ne? Gucken, wie Joshua Mees zum Beispiel auch wieder reinkommt, der ja eine Zeit lang mit Fabian Reese sich immer abgewechselt hat. Also da waren die ja zwischenzeitlich mal so auf ähnlichem Niveau.
In der Saison 2021, ne? Also, wer von den beiden begonnen hat, war schlecht in aller Regel.
Der Joker war top.
Ein Gewechselte war top. Und ich sag mal, was man bisher in den Ansätzen, die man da Testspielen und so verfolgen konnte, genau als Josh Mees reingekommen ist, hatte man so den Eindruck, da kam immer noch mal ein neuer Schwung irgendwie. Aber jetzt darf man Testspiele auch nicht überbewerten. Das ist wirklich eine Kaffeesatzleserei, die man da teilweise betreibt. Aber ist natürlich immer wieder spannend, ne? Ja. Also, ich finde es spannender, als wenn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon eine erste Elf oder in Stein gemeißelt irgendwo durch die Gegend rennen würde und die anderen hätten schon wieder die Flappe unten irgendwo. So finde ich das besser.
Ja. Macht, wie gesagt, Vorfreude.
Ja.
Ich finde, Vorfreude ist wirklich, trifft es zumindest bei mir total.
Mhm.
Sehr gespannt, welche Elf da nachher beginnen wird, wie sich Holstein präsentiert, wie man reinkommt. Oder diese ersten zwei Spieltage vor der Pokalrunde sind ja doch durchaus nicht nur ein kleiner Gradmesser, sondern auch wichtig, um vielleicht auch so einen Flow zu entwickeln, da gleich reinzukommen.
Gerade bei einer neu formierten Truppe mit so vielen Abgängen und so vielen Neuzugängen irgendwo, da sind die ersten Spiele, auch da darf man keine Wunderdinge sicherlich nicht erwarten, aber Erfolge in den ersten Spielen, da komme ich nochmal darauf, dass der Trainer sagt, also nein, Ballbesitz plus um jeden Preis ist nicht mehr das Maß der Dinge. Motto ist vielleicht Ergebnis gleich Erlebnis irgendwie. Das wäre zum Beispiel eine vernünftige Herangehensweise und so wird es auch möglicherweise in den ersten Spielen sein. Und wenn das Ergebnis dann positiv ist, dann wächst so eine neu zusammengestellte Einheit, weiß ja jeder, der mal Sport getrieben hat, also Mannschaftssport getrieben hat, wächst auch entschieden schneller zusammen. Die jetzt so gepriesene Harmonie und die schnelle Integration, die gucke ich mir mal an bei drei Niederlagen am Stück. Was dann wohl los, ob sich dann noch alle im Arm lieb haben und so weiter und sich gegenseitig mit Wattebäuschen beschmeißen, das ist natürlich dann nicht der Fall, ne? Also sind so gerade nicht nur für den Blick auf die Tabelle, sondern auch für das Zusammenwachsen einer neuen Einheit sind die ersten Spiele natürlich schon erheblich.
Ja. Und jetzt am Sonnabend steht ja auch dann der erste Gradmesser, der richtige Gradmesser, will ich mal sagen. Ich will jetzt die Erfolge gegen Slowacko zum Beispiel jetzt nicht super kleinreden, aber Union als aktueller Champions League Club wird dann schon mal, auch wenn die zwei Wochen später dran sind aber ich glaube, das wird schon einiges zeigen, auch was Tempo vor allen Dingen angeht, auch dann in der Rückwärtsbewegung für Holstein und in der Verteidigungsarbeit. Das wird interessant, Sonnabend an der alten Försterei als Generalprobe.
Ja, 4x30 Minuten, ne? Ich hätte das, also man stellt sich ja unter einer, ist ja alles nachvollziehbar, warum das über diese 4x30 Minuten gehen soll. Alle Spieler sollen ihre Einsatzzeiten bekommen, speziell bei Union Berlin und aber auch bei Holstein logischerweise. Und ich hätte mir ja lieber ein Spiel über 2x45 einen richtigen, wo man dann sagt, okay, jetzt da stehen wir oder sowas. Ja. Ne? Das wird wieder schwierig Und so geht alles zentriert auf das erste Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig hin. Und da ist dann die Wahrheit, ne?
Ja, die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Oh Gott, ja.
Das wissen wir.
Das hat noch gefehlt.
Ja, ja, komm, dieses Phrasenschwein muss von Beginn an gleich wieder gefüllt werden hier.
Das hat noch gefehlt.
Ja, in dem Phrasenschwein fehlen übrigens noch die,
was, ich weiß gar nicht,
die Schleifen für die Platzierungswette der vergangenen Saison. Aber das können wir bis nächste Woche noch klären.
Ja, ja, das klären wir noch. Und dann werde ich mich auch nicht wieder locken lassen.
Ja, ja, das gucken wir mal. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Nee, ganz genau. Wir gucken uns nochmal an, was dann passiert in den nächsten Tagen mit dem Testspiel, dem XXL-Test, wie man so schön sagt, bei Union. Und schauen mal, wie Holstein durch die Trainingstage so durchkommt. Weil auch da muss man ja dazu sagen, kann immer mal was passieren. Siehe Timo Becker. Wollen wir nicht hoffen.
Toi, toi, toi.
Wollen wir
also
nicht hoffen.
Bis auf Timo Becker. Also super Vorbereitung.
Ja.
Und was diesen Punkt anbelangt, kaum ernsthafte Verletzungen, außer ein bisschen Wehwehchen, vielleicht mal hier an der Muskulatur oder sowas. Also das ist schon gut.
Trainingssteuerung funktioniert.
Ja.
Ganz offensichtlich. Insofern, wir warten ab und nächste Woche sprechen wir dann ganz dezidiert darüber, was Holstein in dieser zweiten Liga erwartet, im verflixten siebten Jahr sozusagen, mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig, du hast es angesprochen, und ja, sind schon gespannt,
ja,
wie es weitergeht.
Genau.
Opa, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gern.
Ihr da draußen, macht es gut, verfolgt es gerne, am Sonnabend natürlich bei uns das Testspielpaket, wie ihr es gewohnt seid, mit allen Infos dazu und hoffentlich freut ihr euch auch schon ein bisschen auf die neue Saison. Nächste Woche sind wir dann kurz davor und stehen so richtig in den Startlöchern. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.
Ciao, ciao.